Kapitel 1. Julian Tiflor, New York, 14. Juni 2051. Ich habe versagt. Verzweifelt, machtlos und entsetzt. Nichts konnte er tun, um die Katastrophe aufzuhalten. Nein, flüsterte Julian Tiflor, ohne dass er sich dessen bewusst war. New York, 14. Juni 2051. Wer die Flutwelle kommen sah, flüchtete in Gebäude oder rannte Treppen hinauf, um die oberen Stockwerke zu erreichen. Für die meisten Menschen endete dieser Versuch tödlich, denn das Wasser kam schnell, eroberte die tieferen Etagen in nicht mehr als 3 hastigen Atemzügen. Für die mittleren Ebenen brauchte es etwas länger, und dennoch erwischte es viele gerade dort, wo sie nach Luft schnappten, weil sie dem Seitenstechen Tribut zollten oder der Raucherlunge. Für diejenigen, die es bis auf die Dächer schafften, kam der Tod unerwartet, wenn das Gebäude unter ihnen einstürzte, weil es der Kraft der Flutwelle nicht standhielt. Kinetische Energie ist gleich halbe Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Diese einfache Formel bedeutete den Tod von Hunderttausenden. Unzählige Tonnen Wasser rasten mit beinahe 60 Stundenkilometern auf die Küstenlinie zu. Viele der älteren Häuser in Brooklyn und Queens stammten noch aus dem vergangenen Jahrtausend. Die Konstruktionen aus Backsteinen hatten nur dann eine Chance, wenn sie die Wucht der Überschwemmung nicht in der ersten Reihe abfangen mussten. Mit der Gewalt einer übergroßen Abrissbirne schlug sich die Welle eine Schneise in die Stadtgebiete. Zahlreiche Häuserreihen wurden mitgerissen und erhöhten durch die mitgeführten Trümmer die Zerstörungskraft des Wassers. Autos, Busse, Fähren, Frachter, Schiffe, Bäume, Menschen, Tiere, was auch immer im Weg stand oder an den Molen vor Anker lag, wurde mitgeschleppt. Es krachte und donnerte wie bei einem Gewitter. Hauseingänge wurden eingedrückt, die Fenster in den unteren Etagen brachen, wo das fließende Inferno nicht bereits das ganze Haus zertrümmerte. Trotz der Antriebslosigkeit wegen des Cortico-Syndroms versuchten die Menschen mit aller verbliebenen Kraft, ihr Leben zu retten. Sie strampelten in den Fluten, klammerten sich an Bäume, Strommasten oder Straßenlaternen, bis ihr geschwächter Körper einfach aufgab und sie losließen. Die Katastrophe kam mit derartigem Getöse, dass die wenigen Schreie ungehört verklangen. Auf Liberty Island versank die Freiheitsstatue unter dem Tsunami. Nicht mal mehr der ausgestreckte Arm schaute über den Wasserspiegel hinaus. Die Verkörperung des Lands of the Free ertrug selbst dieses Ereignis in Würde. Tauchte im anschließenden Wellental wieder auf. Der Sockel nahm leichten Schaden, aber die Statue kam ohne größere Blessuren ans Tageslicht zurück. Alle Menschen indes, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem vorgelagerten Eiland aufgehalten hatten, kamen unweigerlich ums Leben. Es waren bei weitem nicht so viele wie zuvor Cortico-Zeiten, dennoch traf es mehrere Dutzend. Allerdings war dies nur ein Vorgeschmack dessen, was folgte, als die Flutwelle zunächst Lower Manhattan, dann die ganze Insel überflutete. Der Hudson River wirkte wie ein Kanal, der die Geschwindigkeit der Welle maximierte. Mit mehr als 80 Stundenkilometern raste die Bugwelle bis in den Stadtteil Bronx. Auf der gegenüberliegenden Seite erwischte es Jersey City. Doch Manhattan, der bekannteste Teil der Skyline von New York, litt besonders. Die Stahlriesen, Wolkenkratzer genannt, prägten die Stadt und waren vorgeblich erdbebensicher errichtet worden. Wo immer die beteiligten Baufirmen jedoch an den Materialien gespart hatten, rächte sich das nun. Es begann mit einem Ächzen und endete im schlimmsten Fall mit dem Kompletteinsturz. Wie Finger einer Hand schossen die grünbraunen Fluten in die Häuserschluchten, umspülten die Hausgiganten, in denen die Einwohner New Yorks fassungslos auf das Geschehen starrten. Manche beteten, viele schlossen nur die Augen. Die Telekommunikation brach im Ansturm millionenfacher Anrufe und Nachrichten, die vor der Flut warnen wollten, sofort zusammen. Die Stadt, die niemals schläft, hatte sich schon zuvor zu einer präapokalyptischen Szenerie gewandelt gehabt, seit die Menschen am Cortico-Syndrom litten. Deswegen hielten sich nicht allzu viele Bewohner auf den Straßen auf. Die Welle riss sie von den Füßen. Kaum einer versuchte es mit Schwimmen. Die meisten schafften es nicht einmal, den Kopf lange über Wasser zu halten. Die Gewalt des Anpralls presste die Luft aus ihren Lungen. Ein Atemzug unter Wasser genügte und ihr Schicksal war besiegelt. Die Subway entwickelte sich zur Todesfalle. Zwar benutzten relativ wenige Menschen die automatisch betriebene Untergrundbahn, aber wer sich darin aufhielt und seien die Stationen noch so weit von Manhattan entfernt, ertrank. Ein fataler Aspekt dieser Katastrophe war, dass die Angehörigen der Hilfs- und Rettungsdienste von New York zu den allerersten gehörten, die außer Gefecht gesetzt wurden. Feuerwehr und Katastrophenschutz residierten alle in flachen, höchstens zweistöckigen Gebäuden. Das Wasser riss mit unwiderstehlicher Wucht Fahrzeuge und Personal mit sich. Es donnerte und krachte, Straßen wurden aufgerissen, Gasleitungen freigespült. Mit der Flut donnerte eine Gestankwolke durch Manhattan. Eine Mixtur aus Brackwasser, Fäkalien und Müll. Endlich verloren sich die Wassermassen in den Weiten des Hinterlands. Langsam flossen sie ab, wurden von der überlasteten Kanalisation indes nur unzureichend bewältigt. Für die Überlebenden wurde sichtbar, was die Flut übrig gelassen hatte. Brücken waren zerstört, ganze Straßenzüge durch Trümmer von jeglicher Hilfe abgeschnitten. Hausruinen, teils nur noch an ihrem Fundament erkennbar, zeugten von der Gewalt der Flutwelle.